Schön, dass ihr da seid und schön, dass wir uns treffen dürfen. Ich denke, man schätzt es in diesen Zeiten ganz besonders, wenn man so die Zahlen anschaut und guckt, denkt, geht's noch, geht's nicht mehr. Schön, dass wir da sind und auf Gottes Wort hören können. Ich habe ein Thema, ihr habt es alle jetzt schon gesehen, das steht auf dem Zettel drauf und auf dem Zettel sind auch alle Folien drauf, die ich dabei hatte. Deshalb ist es für uns gar kein Problem, jetzt da beim Zuhören. Vision oder Virus vom Glück der Hoffnung auf bessere Zeiten. Was treibt uns an? Wir waren gestern Abend in Darmstadt bei unserer Tochter mit ihrer Familie. Ich sitze gemütlich um 6:30 noch auf dem Sofa, 6:45. Und dann sagt meine Frau plötzlich, ja, du weißt ja, dass wir um 8:20 zu Hause sein müssen. Ne, Baden-Württemberg, 20:00 müssen wir zu Hause sein. Und sagt, oh, da habe ich überhaupt gar nicht mehr dran gedacht. Ne, das ist so völlig andere Zeiten, völlig anderes Denken. Das beeinflusst uns natürlich total, bestimmt auch vielfach unseren Alltag. Und trotzdem habe ich mich immer wieder gefragt oder frage mich, ist bestimmt dieser Virus mein ganzes Denken, meine Gefühle, mein Handeln, bestimmt es das oder beeinflusst es mich einfach stark? Ich denke, dass es uns alle stark beeinflusst, das muss ich keinem sagen. Diese Bestimmungen, an die wir uns halten müssen, die Vorschriften, und das ist gut. Und daran halten wir uns persönlich und als Gemeinde und da gibt's kein Für und Wider. Viele machen sich Gedanken, was für uns gut ist und keiner weiß, wo es genau hinführt und wie es weitergeht. Es sind unsichere Zeiten, die wir ja so gar nicht oder viele gar nicht kennen. Weiß nicht, wie es euch geht. Was treibt euch an? Ihr habt ja da oben das kleine Bildchen drauf. Was treibt dich an? Dein Denken, deine Gefühle, dein Handeln. Wird es von dieser Pandemie beeinflusst, vielleicht auch stark beeinflusst oder total bestimmt? Also ich erlebe so Menschen zwischen Panik, totaler Ängstlichkeit, also man wird sich am liebsten im Keller verstecken und Leichtsinn. Völlig egal und ist er nicht wirklich und Leute sterben auch so. Also da zwischendrin bewegt man sich ja und muss irgendwo auch einen guten Weg finden. Was treibt uns an? Was treibt dich an? Ich denke, wenn man ein Geschäft hat oder auch eine Tanzschule hat, dann ist das schon wesentlich beeinflusst, dieser Coronavirus. Aber ist das, was unser ganzes Denken, unsere ganzen Gefühle beeinflusst, jetzt auch gerade vor Weihnachten, vieles ist anders. Virus oder Vision? Was meine ich mit Vision? Da meine ich nicht irgendwas, sondern da meine ich jetzt das prophetische Wort Gottes in der Bibel, vor allem die für uns heute die Offenbarung. Offenbarung heißt ja, da ist was aufgedeckt über die Zukunft. Und ich möchte unser Denken gar nicht jetzt so sehr auf ein Virus lenken, da sind wir ja sowieso dran, sondern einfach mal ein bisschen drüber rausschauen. Was sagt das Wort Gottes zur Zukunft, zu unserer Zukunft, zur Zukunft dieser Welt, zur Zukunft der Gemeinde Jesu, zur Zukunft der Christen, zur Zukunft der Menschheit überhaupt? Ich lese uns mal die ersten drei Verse aus diesem Buch, die stehen nicht auf dem Zettel. Und dann springe ich ans Ende des Buches. Den ganz letzten Abschnitt lasse ich weg, das ist ein eigener Gedanke, aber fast ans Ende, also auf die zweitletzte Seite. Aber ich starte mal mit dem Anfang, damit wir uns so ein bisschen einstimmen können und wissen, wofür dieses Buch der Offenbarung geschrieben wurde. Das ist das letzte Buch in der Bibel, das letzte auch im Neuen Testament. In diesem Buch, ich lese Offenbarung 1,1, in diesem Buch enthüllt Jesus Christus, was ihm von Gott über die Zukunft gezeigt worden ist. Gott hatte ihm den Auftrag gegeben, seine Diener wissen zu lassen, was kommen muss und schon bald geschehen wird. Deshalb sandte Jesus seinen Engel zu seinem Diener Johannes mit der Anweisung, ihn die zukünftigen Dinge sehen zu lassen. Johannes berichtet nun alles so, wie es ihm gezeigt wurde, und wie er es als Botschaft Gottes von Jesus Christus empfangen hat. Und jetzt kommt etwas, was mir so wichtig ist. Und deshalb ist auch das Glück hier in meinem Thema drin. Glücklich, wer aus diesem Buch vorliest und glücklich, wer diese prophetische Botschaft hört und sich danach richtet. denn was hier angekündigt wird, wird sich bald erfüllen. Also glücklich, wer sich mit diesem Wort Gottes beschäftigt, mit diesem prophetischen Wort, glücklich auch der, der es kennt. Als das geschrieben wurde von Johannes, war es etwa im Jahr 95 nach Christi Geburt. Also wenn man jetzt mal uns vorstellen, hier ist 0, also Geburt Jesu war ja nicht exakt 0, sondern 4 vor Christus, aber etwa 0, das Jahr 0, und dann ist hier das Jahr 95, und hier steht Johannes und bekommt eine Zukunftsschau ganz weit nach vorne, und wir stehen, jetzt nehmen wir mal an, dieser Pfosten hier, ist toll, dass man so viel Platz hat, das ist das Jahr 2000, und wir sind 2020, wir sind also schon ein bisschen drüber. Also alles, was Johannes aufschreibt und sieht von hier, von dieser Position her, war für ihn Zukunft. Und für uns ist schon ein ganz großer Teil Geschichte. Das ist ganz wichtig, wenn man einfach dieses Buch auch liest. Ganz vieles, was auch in der Offenbarung steht, ist in dieser Zeit schon passiert. In dieser Zeit, die dazwischen liegt. Und vieles steht noch aus, also ist jenseits dieses 2020er Posten. Die Welt ist unterwegs in Gottes Zukunft. Das ist die Aussage hier. Und wir sind da mittendrin, auch in dieser Corona-Zeit, du und ich. Und nun komme ich zu dem Text, den ich euch einfach, ich habe schon die Abschnitte so gestaltet, dass ihr immer merkt, über was ich gerade rede. Und mein Wunsch ist das und mein Anliegen, dass ihr da mitlest und wenn ihr den Zettel nochmal nehmt daheim, dass ihr dann mehr wisst als jetzt und dass euch das mehr beschäftigt oder auch vielleicht prägt als vorher. Ich lese uns gerade jetzt den ersten Abschnitt, Offenbarung 22 ist das, die Verse 6 bis 7, 6 und 7. Der Engel sagte zu mir, wir sind ein bisschen eingestimmt, Johannes ist da der Ansprechpartner des Engels. Ich habe gesehen, wir haben auch einen Engel hier, so einen kleinen, also das ist ja ganz prima. Der war sicher ein bisschen lebendiger, dynamischer, aber immerhin, es ist einer auch hier jetzt dabei. Und der Engel sagt zu Johannes, alles, was dir mitgeteilt wurde, da merken wir jetzt schon einen Rückblick, ist wahr und zuverlässig. Der Herr selbst, der Gott, dessen Geist durch die Propheten redet, hat mich, sein Engel, gesandt, um seinen Dienern zu zeigen, was kommen muss und schon bald geschehen wird. Denkt daran, ich komme bald, sagt Jesus. Glücklich, wer sich nach diesem Buch mit seiner prophetischen Botschaft richtet. Also alles, was mir mitgeteilt wurde, sagt der Engel, das ist wahr und zuverlässig. Also es ist was ganz anderes als alle Prognosen über Corona, wie geht's weiter oder andere Dinge. Da ist ein Tasten, das sagen die Fachleute und das sagen alle, das ist ein Tasten, wir fahren einfach auf Sicht. Und hier sagt der Engel hier, das ist das Wort Gottes, das ist wahr und zuverlässig. Warum die ganze Offenbarung? Wir hatten mal ein Seminar besucht, das war sogenannt Offenbarung, das Trostbuch Gottes. Und wer die Offenbarung, dieses letzte Buch kennt, der weiß, dass es ja da drunter und drüber geht und dass man da sich nicht immer gut fühlt und auch nicht immer getröstet fühlt. Aber warum Trostbuch Gottes? Warum schickt Gott so einen Engel, um Johannes das alles zu zeigen? Wir sehen hier eine Gemeinde oder Gemeinden auch in der Verfolgung, in schwierigen Zeiten, die sich fragen, ist Gott eigentlich noch da? Mancher kennt es vielleicht persönlich jetzt in dieser Pandemiezeit, wo er sagt, ja, wir beten doch und es tut sich nichts. Oder in Krankheitszeit oder in Not sagt man, ja, ich habe doch Gott vertraut und er zeigt sich nicht. Und das ist die Situation von vielen Christen und Gemeinden damals gewesen auch. Und deshalb gibt Gott der Gemeinde Jesu durch die ganze Kirchengeschichte hindurch diese Perspektive, ich bin der Herr und was ich sage, das ist wahr und das wird auch geschehen. Also da ist der Trost drin, auch wenn es drunter und drüber geht, ich bin der Herr der Geschichte. Das muss man einfach verstehen, wenn es einem gut geht und alles gut läuft, braucht man so ein Buch eigentlich gar nicht denken, oh, das zieht eine eher runter. Aber wenn es einem wirklich nicht gut geht und man fragt, ist Gott wirklich noch, hat er noch einen Überblick? Auch jetzt in der Pandemie, hat er noch einen Überblick? Oder ist ihm jetzt alles aus der Hand gerutscht und ist jetzt der Impfstoff das einzige Heil, auf das wir warten können? Also wir sind froh, dass es sowas gibt. Ich betone das immer wieder, ganz klar. Aber es ist Trost und Fürsorge für die leidende Gemeinde damals und durch die ganze Kirchengeschichte hindurch. Deshalb gibt Gott uns dieses Buch. Und er selbst redet, so wird uns hier gesagt, durch den Heiligen Geist zu den Propheten und die geben das weiter. Und der Engel, ein Diener Gottes, ist wirklich ein realer Engel, und die gibt's auch wirklich, der redet zu Johannes als seinem Ansprechpartner. Und er redet darüber, das steht hier dann auch in unserem Text, was kommen muss. Also was kommt, und die Zukunft, die ist nicht offen, sondern die ist klar, für Gott ist es klar, Dinge werden sich ereignen müssen, und Gott weiß darum, und er ist deshalb auch der Herr der Geschichte und lenkt die Geschichte, was kommen muss. Also das Ende dieser Welt, das Ende der Menschheit oder die Zukunft der Menschheit ist nicht völlig offen. Wir können ganz viel gestalten, Gutes tun und nicht so Gutes, aber Gott kennt die Geschichte, er weiß, wie es weitergeht und wie es ausgeht. Und dann wird hier gesagt, dass der Engel dem Johannes gezeigt hat, was bald geschehen wird. Also Blick in die Zukunft. Wir sind fast 2000 Jahre weiter heute, habe es gerade schon gesagt. Aber die Ereignisse, von denen der Engel zu Johannes spricht, die haben direkt da auch begonnen. Was bald geschehen muss, das hat damals schon angefangen. Also das ist nicht jetzt, Offenbarung ist nicht ein Buch, wo man sagt, da ist jetzt die ganze Zeit nicht davon die Rede, von dem, was in den 2000 Jahren passiert ist, in dieser Welt oder in der Geschichte der Gemeinde oder Kirche, sondern das hat da schon angefangen. Bald geschehen muss, das hatte schon angefangen. Da sind wir schon mittendrin. Also es ist nicht nur ein Zukunftsbuch, wo man sagt, okay, jetzt warten wir mal, bis das endlich startet. Nein, sondern das ist ein Buch, das hat schon begonnen, und vieles kann man auch in der Geschichte der Menschheit und in der Geschichte der Kirchen ablesen, dass das geschehen ist und manches immer wieder geschehen ist und manches wird extremer passieren. Also die Offenbarung, wer dieses Buch liest als Fahrplan, ja, sowieso, der wird aufgeben. Der wird merken, ich komme nicht durch, das passt nicht. Da werden Dinge zwischendurch mal wieder berichtet, in Großaufnahme, mittendrin, zum Beispiel Kapitel 12 bis 14, da wird was geschildert, was schon war. Also dieses Wort, diese Bezeichnung für die Offenbarung als Trostbuch, das voller Verheißungen ist für die Zukunft, vor allem auch für die Zukunft der Gemeinde Jesu, seiner Kirche, das ist, denke ich, sehr, sehr treffend. Es hat ein Heidelberger Professor, hat es mal so schön formuliert, der Rudolf Born, den ich sehr mag, der sagt zu Offenbarung und Prophetie überhaupt, in Bildern trägt die Sprache diese Erde in Gottes Zukunft hinein. Finde ich so schön. In Bildern trägt die Sprache, also das, was wir hier haben, diese Welt in Gottes Zukunft hinein. In Bildern, es sind ganz viele Bilder in der Offenbarung, ganz viele aus dem Alten Testament und von daher auch nur zu verstehen. Also, die Zukunft kommt zum Vorschein, sagt er auch noch dazu, wenn wir die Offenbarung lesen. Woran man sich so ein bisschen, wo man hängen bleiben kann, ist, dass der Engel da sagt, was bald geschehen wird. Dann denkt man ja gut, der steht jetzt im Jahr 95 und in den nächsten 5 Jahren wird das alles geschehen, was er sagt. Aber er hat einen viel, viel weiteren Blick. Es fängt schon an, bald, unmittelbar, aber es geht ganz, ganz weit hinaus. Wie weit, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wann das alles geschehen ist, was da steht. Aber das ist ein Zeitmaß Gottes. Und im Petrus sagt mal, eines dürft ihr nicht vergessen, liebe Freunde. Da ging es auch um dieses bald. Wann ist es wohl? Und warum passiert noch nichts? Für den Herrn ist ein Tag wie 1000 Jahre und 1000 Jahre sind für ihn wie ein Tag. Es ist also keineswegs so, dass der Herr die Erfüllung seiner Zusage hinauszögert, wie einige denken. 1000 Jahre wie ein Tag. Also Gott hat ein ganz anderes Zeitmaß als mir. Und dann kommen wir zu dem schönen Satz hier, zu dem Vers 7, zweiter Teil. Glücklich, wer sich nach diesem Buch mit seiner prophetischen Botschaft richtet. Vision oder Virus, vom Glück der Hoffnung auf bessere Zeiten. Und da kommt dieses Glück vor. Glücklich, wer sich nach diesem Buch richtet. Also wer das im Blick hat, dass Gott die Zukunft in der Hand hat und dass er die Zukunft seiner Kinder auch in der Hand hat und er seine Leute in der Hand hat. Wörtlich steht da, wer dieses Wort bewahrt. Glücklich, wer dieses Wort der Offenbarung bewahrt. Beherzigt, könnte man sagen, oder auch meditiert. Wenn wir was bewahren wollen oder uns nachrichten wollen, müssen wir es kennen. Also ich kann von mir sagen, nach so vielen Jahren Christsein und aktiven Dienst als Pastor, ich habe ganz vieles, was da drin steht, heute noch nicht verstanden. Ich habe auch die Predigt gehört, die der Hilmar Schulze letzte Woche hielt über die Wiederkunft Jesu. Und ich habe mir den Satz gemerkt, wo er sagt, seit dem 12. Lebensjahr, seit meiner Bekehrung, freue ich mich auf die Wiederkunft Jesu. Das kann ich von mir gar nicht sagen. Ich habe da nicht so einen direkten Bezug dazu. Ich weiß, dass es sein wird, aber ich kann nicht sagen, dass ich da ständig drauf zulebe. Ich bin in einer Umgebung groß geworden, wo das ständig Thema war. Und ich dachte, bitte noch nicht. Ich will erst mal noch eine Frau kennenlernen und Familie haben und so weiter und so fort. Also es ist alles passiert. Jesus ist noch nicht da, aber er wird wiederkommen. Aber ich lebe da jetzt nicht so ständig mit. Aber es ist trotzdem wichtig, dass wir diese prophetische Botschaft, auch der Offenbarung, und Jesus hat ja manches auch in den Evangelien gesagt, dass wir die kennen und beherzigen. Und ich denke, das hilft uns auch manchmal in so Zeiten wie jetzt, in schweren Krankheitszeiten oder in so Krisenzeiten wie jetzt, den Blick da drauf zu werfen. Nicht nur auf die Zahlen, nicht nur auf die Faktoren. Ich gucke das auch jeden Tag an und bange und habe auch gesehen, wie Speyer da hoch ist und dachte ich, meine Güte, also die Maria wird mich sicher anrufen und sagen, du, wir lassen das lieber. Ich habe heute Morgen noch aufs Handy geguckt und freue mich, dass wir da sein können. Aber es ist gut, einfach da auch mal wegzuschauen und auf diese Botschaft. Jetzt lesen wir weiter. Der Vers 8 folgende. Ich, Johannes, habe alles gehört und gesehen, was hier berichtet ist. Überwältigt von dem, was ich gehört und gesehen habe, warf ich mich vor dem Engel nieder, der mir alles gezeigt hat und wollte ihn anbeten. Doch er sagte zu mir, tu das nicht, ich bin Diener Gottes wie du und deine Brüder, die Propheten und wie alle, die sich nach dieser Botschaft des Buches richten. Bete vielmehr Gott an. Also Johannes, es geht ja das ganze Buch schon voraus, ne, die ganzen 21 Kapitel, und er ist überwältigt von dem, was er sieht und von dem, was ihm der Engel mitteilt, und dann ist für ihn der Engel der große Held und er möchte ihn anbeten, er ist so beeindruckt, und der Engel sagt, hör auf, ich bin auf eurer Ebene, ich bin gar nichts Besonderes, und wenn du jemand anbetest, dann bete Gott an. Also dann schau auf Gott. Gedanke so von mir, was machen wir in Zeiten von Corona? Wen beten wir an? Man könnte es auch anders sagen, wer oder was treibt uns an? Also nicht, was beeinflusst uns, das sind wir uns nicht einig, das ist die Pandemie, da müssen wir gucken. Aber was treibt uns an? Was bestimmt uns letztlich? Auf welche Stimmen hören wir? Welchen Stimmen vertrauen wir? Es gab sie schon immer, aber gerade sind sie noch viel mehr präsent, vor allem auch durchs Internet natürlich viel einfacher. Selbsternannte Propheten, so Verschwörungstheoretiker. Also ich weiß nicht, wie das bei euch hier ist in Speyer, aber bei uns in der Gemeinde in Hochstetten, da gibt es schon eine ganze Reihe aktiver Leute, die ständig irgendwelche Links haben, die man lesen müsste. Von irgendwelchen Leuten, die eine ganz besondere, ich bin jetzt einfach auf der kirchlich-gemeindlichen Ebene unterwegs, christlichen Leuten, die eine besondere Erkenntnis haben von Gott und die man unbedingt wissen muss. Und ich habe schon lange beschlossen, ich lese die Dinge gar nicht mehr, weil da wirst du wirklich verrückt. Ne? Also der eine so, der andere so, es gibt gar kein Corona und Leute sterben sowieso und so weiter und so fort. Wem vertrauen wir? Was treibt uns an? Wem schenken wir unser Herz, unseren Glauben? Ich muss ehrlich sagen, ich habe gar niemand oder kaum jemand, kann mich jetzt gar nicht erinnern, getroffen, der sagt, ich habe die Offenbarung gelesen, ich beschäftige mich gerade mit dem prophetischen Wort, um einfach dann Bezug zu dem zu kriegen, was auch passiert im Moment, was ja auch vorausgesagt worden ist, sondern es gibt so viele, die wissen genau von irgendwelchen schlauen Leuten, vermeintlich schlauen Leuten, die besonders nah an Gottes Herzen sind, was Sache ist. Und da ist für mich, das ist mir einfach spontan eingefallen, wo Johannes da den Engel anbetet und sagt, du bist der, der es weiß, der mir alles gesagt hat. Und Johannes sagt, der Engel sagt, nee, ich bin das gar nicht, sondern Gott hat jetzt an dieser Stelle durch mich geredet. Also da zu unterscheiden ist sicher ganz, ganz wichtig und sich da nicht verrückt machen lassen von solchen Leuten. Wir machen weiter, Vers 10. Weiter sagte der Engel zu mir, versiegle dieses Buch nicht, also da geht es um die Offenbarung, halte seine prophetische Botschaft nicht geheim, denn was hier angekündigt wird, wird sich bald erfüllen. Wer Unrecht tut, mag weiter Unrecht tun und wer an Unreinheit gefallen hat, mag sich weiter verunreinigen. Wer aber so handelt, wie es recht ist, soll weiterhin das Rechte tun und wer ein geheiligtes Leben führt, soll weiterhin so leben, wie es Gott gefällt. Es fällt uns auf, diese Schau von Gott soll nicht geheim gehalten werden. Es gibt das so Geheimlehren, Esoterik heißt das, Verborgene, Okkulte. Es gibt Geheimlehren auch bei Christen, wo sagen, das wissen nur ganz wenige, aber wir wissen es. Wenn ihr das hört, seid schon gleich misstrauisch. Gott legt hier die Zukunft dieser Welt offen hin, auch wenn wir manche Bilder nicht verstehen. Aber es ist offen da und wir können uns da rein vertiefen und dürfen es studieren. Die Gemeinde, das ist ja der Hintergrund, die Gemeinde, auch gerade die leidende Gemeinde oder Menschen in Krisen sollen verstehen, was kommt, sollen auf die kommenden Ereignisse vorbereitet sein. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wäre jetzt toll, miteinander zu reden, wie geht's euch mit der Offenbarung oder mit anderen prophetischen Worten, die Jesus vielleicht gesagt hat. Also ich habe viele schon erlebt und mir geht es zwischendurch auch immer wieder so, dass ich lese es gar nicht mehr. Je mehr ich lese, desto mehr Fragen habe ich. Es ist so schwierig, das zu verstehen. Aber hier der Engel sagt, es soll nicht geheim gehalten werden. Und deshalb ist es doch einfach gut, das es zu lesen, es dennoch zu studieren, diese Offenbarung oder dieses prophetische Wort und sich einfach mal zu fragen, wer ist Gott? Wer ist Gott hier in der Offenbarung? Wer ist Jesus? Und wir werden feststellen, dass Jesus vielleicht ganz anders ist, als wir bis jetzt so gedacht haben. Wenn wir dieses prophetische Wort nicht lesen, dann kriegen wir ein falsches Gottesbild. Gott ist der Herrscher der Welt und Jesus ist der Richter der Welt von uns, von der ganzen Menschheit. Und es wird also sehr, sehr deutlich, dass er zu seinem Ziel kommt. Wenn wir das ausklammern, wir reden ja viel über das Gottesbild in unserer Zeit auch, weil vieles auch schief gelaufen ist in der Geschichte der Gemeinde und der Kirchen und auch in unserem Leben. Aber das gehört auch zum Gotteswillen. Er ist die Majestät, er ist der Herr und das wird hier so deutlich. Und wenn wir vieles nicht verstehen, können wir vielleicht doch ein Stück mehr verstehen, wer Gott ist. Wir können Gott nie verstehen, aber ein bisschen mehr. Wer ist Gott? Und auch ein bisschen verstehen, was kommt, wer kommt und vielleicht wenig verstehen, wann kommt was. Kein Fahrplan, aber das trotzdem zu lesen, ist gut. Und dann ist in dem Text, ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist bei dem kurzen Vorlesen oder Mitlesen. Wer Unrecht tut, Vers 11, mag weiter Unrecht tun. Wer an Unreinheit gefallen hat, mag sich weiter verunreinigen. Das klingt für mich schon ein bisschen komisch. Ich habe versucht, es zu verstehen auch. Wenn man so das Ganze versucht zu verstehen oder sich da rein zu versetzen, auch dann merkt man, dass da von dem Engel gesagt wird, es wird viele geben, die werden weiter Unrecht tun, die werden weiter sündigen, aber ihr sollt trotzdem dieses Wort immer wieder sagen. Es werden nicht alle umkehren, aber ihr sollt es trotzdem sagen und wenn ihr mit Gott unterwegs seid, dann bleibt da auch dabei. Also es ist nicht, dass Gott will, dass weiter Unrecht geschieht, sondern dass er einfach weiß, manche Leute sind so eingespurt, dass sie gar nicht aus dieser Spur raus wollen. Aber trotzdem sollen sie dieses Angebot bekommen, aus dieser Spur rauszukommen. Ich lese weiter. Jesus sagt, Vers 12, ich komme bald und bringe jedem den Lohn mit, den er für sein Tun verdient hat. Ich bin das A und das O, der Erste und der Letzte, der Ursprung und das Ziel aller Dinge. Es kommt wieder das Glücklich, das zweite Glücklich in diesem Text hier, wer seine Kleider wäscht und sie von allem Schmutz reinigt. Er hat das Recht, vom Baum des Lebens zu essen, die Tore der Stadt werden ihm offen stehen. Keinen Zutritt haben dagegen die abtrünnigen Hunde und die okkulte Praktiken ausüben. sich sexueller Ausschweifung hingeben, andere umbringen oder Götzen anbeten. Sie und alle, die die Lüge lieben und sich in ihrem Tun von ihr leiden lassen, sind und bleiben draußen. Wow. Das ist also fast am Ende der Bibel ein sehr, sehr ernstes Wort von Jesus hier. Ich bringe jedem den Lohn mit, den er für sein Tun verdient hat. Da denken wir ja zunächst mal gut, wer viel Gutes getan hat, der kommt gut weg. Es ist auf jeden Fall gut, Gutes zu tun. Aber wenn man so das ganze Buch liest, die ganze Bibel liest, dann wird hier klar, das Größte, was wir tun können, ist das in unserem Leben, die Einladung von Jesus anzunehmen, uns von ihm Schuld vergeben zu lassen, uns von ihm ewiges Leben schenken zu lassen. Das ist das Größte. Das ist unser größtes Tun, was wir vollbringen können, sein Angebot anzunehmen, die Einladung zu Jesus, von Jesus anzunehmen, uns versöhnen zu lassen mit Gott durch ihn. Das ist das Größte, was wir tun können, seine Vergebung anzunehmen. Und dann gehört aber auch hier, das ist auch die Gesamtschau eines Lebens dazu, wie sind wir mit ihm unterwegs in der Nachfolge? Wie sind wir mit unterwegs? Ich habe das letztes Mal erwähnt, ich kann das jetzt auch gar nicht mehr. 1. Korinther 3 kann man mal nachlesen, dass Gott da ganz genau draufschauen wird, dass alle Menschen, auch alle Christen, durch das Gericht durchgehen. Und wer Jesus hat im Leben, der geht nicht durch ein Gericht, wo es um Leben und Tod geht, um Himmel oder ewiges Verlorensein, Himmel oder Hölle, sondern der weiß, er ist bei Jesus. Aber wie wir unterwegs waren, das von dem redet Gott hier auch. Also Vergebung, Nachfolge, Ausrichtung auf ihn. Er kommt und sein Lohn mit ihm. Er ist das A und das O, erster und letzter Buchstabe des griechischen Alphabets, also der am Anfang steht, ganz am Anfang und ganz am Ende. Er ist das A und das O. Er ist der Herr der Geschichte. Und wenn wir heute, wo war mein Jahr 2020, glaube ich, hier, etwa hier stehen, in diesem kleinen Bereich, wo wir jetzt unterwegs sind, wo unser Leben, je nachdem, wie lang es geht, 70 Jahre, 80 Jahre oder ein bisschen mehr, das ist ein ganz kleiner Abschnitt davon. Aber er ist auch Herr dieser Geschichte, was heute passiert. Mit dir und mit mir und mit uns und mit seiner Gemeinde und auch mit dieser Welt. Er ist der Herr der Geschichte. Er ist der Anfang und das Ende. Er ist nicht, es gibt eine Lehre, die sagt, Gott hat die Welt geschaffen und dann lässt es mal laufen und am Schluss sammelt er dann die Trümmer ein. Ne? So etwa, aber so ist Gott nicht. Er ist mit uns auf dem Weg. Er ist der gute Hirte. Er ist dabei. Und dann kommt hier glücklich, wer seine Kleider wäscht und sie von allem Schmutz reinigt. Er hat das Recht, vom Baum des Lebens zu essen. Die Tore der Stadt werden ihm offen stehen. Glücklich, wer seine Kleider wäscht, geht hier nicht um eine Reinigung, chemische Reinigung oder sowas, sondern es geht darum, dass wir uns, und der ist glücklich, der sich von Jesus neues Leben hat schenken lassen, der umgekehrt ist zu Gott und der sagt, ich möchte, dass du mir meine Schuld vergibst. Alles, was so war, ich war getrennt von dir, ich habe gemacht, was ich wollte, ich habe dich nicht beachtet. Glücklich, wer seine Kleider wäscht, wer sie reinigt und dann mit Gott unterwegs ist. Und dieses Reinigen, das ist eine Entscheidung des Einzelnen. Jesus bietet das jedem an und wir können entscheiden, ob wir das wollen oder nicht. Und hier sagt Jesus, glücklich ist der, der das macht. Und für mich ist es ganz klar, da geht es nicht nur um das eine Mal am Anfang eines Lebens mit Jesus, sondern immer, immer, immer wieder brauchen wir diese Reinigung. Vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigen. Das ist nicht einmal erledigt und dann sind wir schuldlos unterwegs. Und Jesus sagt, die sind glücklich und die haben das Recht, vom Baum des Lebens zu essen. Da sind wir jetzt ganz am Anfang der Bibel. Paradies, Baum des Lebens, ewiges Leben. Und das, da dürfen wir davon essen und ewig leben, ohne Tod und ohne Sünde. Die Tore der Stadt werden ihm offen stehen. Das wird uns klar, was das bedeutet, wenn wir die Offenbarung durchlesen. Da ist von einem neuen Jerusalem die Rede. Eine Stadt, die mit dem heutigen Jerusalem aus meiner Sicht nicht direkt was zu tun hat, sondern das ist da, wo Gott wohnt. Und Gott wird bei seinen Leuten wohnen für immer und ewig. Virus oder Vision vom Glück der Hoffnung auf bessere Zeiten. Also Jesus zeigt uns hier das Paradies und die Tore sind offen, die ja durch die Sünde von Adam und Eva geschlossen waren. Die sind wieder offen, da schließt sich auch ein Kreis und der Mensch kann für immer und ewig ohne Schmerz und ohne Leiden, ohne Tod in der Ewigkeit Gottes leben. Das ist das, was mit besseren Zeiten gemeint ist. Was ich nicht meine damit ist das, dass wir nicht in diesem Leben auch noch auf bessere Zeiten hoffen. Also ich bin jetzt nicht der Meinung, dann wäre es falsch verstanden, wenn er sagt, okay, der hat jetzt vom Ende der Welt gesprochen und die Pandemie ist das Letzte und dann ist Schluss. Ne? Ich hoffe, dass wir noch viele gute Tage erleben und nächstes Jahr Weihnachten ganz anders feiern können und hoffentlich auch wieder in Urlaub fahren können und wieder Tanzkurse anbieten können hier, dass die Leute Freude haben miteinander. Also bessere Zeiten, aber ist so der ganz weite Blick auch. Das Beste kommt noch, sagen manche. Und das ist gut, das einfach auch im Blick zu haben, auch in dieser Zeit. Ich finde es drastisch hier am Ende dieses Buches, dass da steht, keinen Zutritt haben. Und da werden einige aufgezählt. Und da zucke ich dann zusammen, wenn ich da von Hunden lese. Aber die meisten übersetzen das wirklich so, weil es auch im Griechischen so steht. Wir verstehen es kaum, was da gemeint ist. Da ist von Straßenhunden die Rede, also von heimatlosen, herumstreunenden Hunden. Ein großes Schimpfwort damals und für uns auch schwer verständlich. Ich möchte einfach sagen, dass hier von Menschen die Rede ist, die ohne Gott leben wollen, die nicht angedockt sind beim lebendigen Gott. Und dann werden noch andere aufgezählt, die da draußen sind, die okkulte Praktiken üben, sexuelle Ausschweifung sich hingeben, Götzen anbeten und die Lüge lieben und nach der Lüge auch leben. Also das brauche ich alles nicht erklären, das ist selbsterklärend und letztlich ist hier in diesem Buch die Warnung an alle Menschen vor dem ewigen Verlorensein, vor einem Leben getrennt von Gott. Kommt immer wieder in diesem Buch auch vor und wird hier nochmal so zusammengefasst. Es gibt ein Draußen und ein bei Gott sein. Und es fasziniert mich dann doch wieder total, bei allem Ernst dieses Buches auch, dass am Ende, zumindest meiner Predigt, kommt noch ein bisschen was anderes, danach könnt ihr daheim lesen, dass da die Einladung steht. Da steht nicht, okay, das ist so festgelegt von Gott und das müsst ihr halt akzeptieren, die einen sind draußen, die anderen sind drin, sondern es ist die Einladung an jeden, der draußen ist oder der so auf der Schwelle steht und auch der drin ist, wirklich mit Ernst bei, an Gott dran zu bleiben. Ich lese die Verse 16 und 17 noch zum Schluss. Ich, Jesus, habe meinen Engel zu euch gesandt, um euch diese Botschaft bekannt zu machen. Sie ist für alle Gemeinden bestimmt. Und dann redet Jesus von sich, wer er ist, er als Messias. Ich bin der Nachkomme Davids, der Spross aus seinem Wurzelstock. Ich bin der helle Morgenstern. Und der Geist Gottes und die Braut rufen, komm. Und wer diesen Ruf hört, soll ebenfalls sagen, komm. Wer Durst hat, der komme. Und wer will, der trinke vom Wasser des Lebens. Er bekommt es umsonst. Hier ist wieder die Fürsorge, der fürsorgliche Gott im Blick. Jesus, ich habe mit meinen Engel zu euch gesandt, damit ihr diese Botschaft kennenlernt. Ihr und die Gemeinden. Und Jesus redet von sich, wer ist er? Er Nachkomme Davids, er kommt aus dem Volk Israel, er ist, das Heil kommt aus den Juden und das ist ganz festgeschrieben hier, Spross aus seinem Wurzelstock, also aus dem Volk der Juden und er ist der helle Morgenstern, an dem sich alles orientieren wird. Ein Stern habe ich hier auch gesehen, sogar zwei, also ein Stern ist sowas, was Orientierung gibt. Heute haben wir ja die Technik, aber früher, die unterwegs waren mit den Schiffen auf den Weltmeeren, die haben sich an den Gestirn orientieren müssen. Wir hatten keine andere Orientierung und so ist es auch gemeint. Er ist der helle Morgenstern, an ihm können wir uns orientieren. Und dann die Einladung der Geist Gottes, also der Heilige Geist und die Braut ist die Gemeinde Jesu, die Kirche Jesu auf dieser Erde, Leute, die mit Jesus unterwegs sind, die rufen, komm, Und wer das hört, der ruft auch, komm. Und wer ist da? Wer soll kommen? Da ist davon die Rede, dass Jesus kommen soll und dass er Gerechtigkeit herstellen soll, dass er Frieden bringen soll und so weiter und so fort. Und dann am Ende dieses Abschnittes die Einladung, wer Durst hat, der komme und wer will, der trinke vom Wasser des Lebens umsonst. Wasser des Lebens, ein Bild in der Bibel für das ewige Leben mit Gott, für immer einmal bei Gott zu sein. Das fängt jetzt schon an, jetzt mit Jesus zu leben und dann für immer und ewig. Und dieses Wasser des Lebens gibt's umsonst. Das ist der Begriff dafür, ist Gnade, es ist Geschenk, das passt ja an Weihnachten. Wir kriegen Dinge geschenkt, die wir uns nicht verdient haben, sondern das schenkt uns Jesus. Und es steht hier fast am Ende dieses Buches, diese Einladung, diese immer wiederholte Einladung, mit Jesus zu leben, auf ihn zu hoffen und zu wissen, dass dieses Glück der Hoffnung auf bessere Zeiten seine Basis in der Gemeinschaft mit ihm hat. Er ist der Messias, der Gesalbte Gottes. Virus oder Vision? Ich möchte was sagen, ich würde es heute so formulieren, Virus und Vision. Wir leben in beiden und das ist gut, aber was bestimmt uns, wer lenkt uns, was treibt uns an? Es sollte nicht der Virus sein, auch wenn es vieles uns beeinflusst, unser Leben beeinflusst. Und wir dürfen und sollen dieses Glück der Hoffnung auf bessere Zeiten einfach auch vor Augen haben. Glücklich, wer sich nach diesem Buch mit der prophetischen Botschaft richtet. Glücklich, wer seine Kleider wäscht und sie von allem Schmutz reinigt. Das ist Glück, das nie vergeht. Und noch ein Satz, den ich gelesen habe. Dein Bild von der Zukunft bestimmt dein Heute. Das Bild, die Einstellung, die du zur Zukunft hast, die Perspektive, die bestimmt dein Leben auch heute. Wenn unsere einzige Hoffnung die ist, dass die Corona-Krise vorbeigeht, das ist für mich eine ganz große Hoffnung, mein Gebet, auch dass sie vorbeigeht. Aber wenn das unsere einzige Hoffnung ist, dann kommt wieder irgendwas anderes. Das wollen wir alle, dass es vorbeigeht. Aber die ganz große Perspektive ist, sind die besseren Zeiten, die nie mehr vorbeigehen. Und die kriegen wir durch Jesus. Also unser Bild von der Zukunft bestimmt unser Leben heute. Und deshalb ist die prophetische Botschaft auch wichtig. Und wenn ihr auf den Zettel schaut, ist es gut, dass ich die Folien hier drauf gemacht habe. Da seht ihr diesen Mann mit seiner Aktentasche mit dem Fragezeichen drauf. Und der weiß einfach nicht, was er für ein Bild von der Zukunft haben soll. Der weiß nicht von besseren Zeiten. Unten die Frau, die auf ihrem gepackten Koffer sitzt und einfach gelassen und froh in die Zukunft schaut und weiß, ich gehöre zu Jesus und die allerbesten Zeiten kommen auf mich zu. Und solange das noch nicht so weit ist, die Zeit noch nicht gekommen, solange freue ich mich, dass ich dieses Leben genießen kann, dann hoffentlich auch bald wieder ohne Corona.